legen wir mal los mit der heutigen Def Radio Sendung.
Ja, hallo.
Hallo Henning. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, ausgefragt zu werden, beziehungsweise mir zu erzählen und dir Fragen von mir anzuhören. Worum soll es denn heute gehen?
Ja, ich erzähle euch heute was über Synthesizer und so Sounddesign, ein bisschen allgemein. Mhm.
Was ist denn ein Synthesizer?
Ein Synthesizer ist eigentlich ein Tongenerator oder so, ein elektrischer Tongenerator. Und meistens haben die vorne so eine Klaviatur dran, als Interface.
So wie deins
das
hier gerade
rumsteht. So wie meins. Also ich habe hier jetzt gerade eins mitgebracht, das ist eine Microbrute. Und das habe ich eben, um so ein paar Töne zu demonstrieren. Aber inzwischen gibt es eben auch welche, die ganz andere Interfaces dann haben. Aber standardmäßig ist eben diese Klaviatur vorne dran.
Was könnte man sich da noch so vorstellen als Interface?
Na, zum Beispiel so ein Windcontroller gibt es ja, dass man eben, das ist dann wie eine Flöte eigentlich, nur dass der das elektrisch abgreift oder direkt irgendwelche Module, die das Ganze algorithmisch generieren. Mhm. Also da gibt es inzwischen eigentlich alles Mögliche.
Okay, oder man macht direkt am Rechner irgendwas grafisch.
Ja, also. Genau, das geht ja auch.
Okay. Jetzt hat es ja nicht nur eine Klaviatur, sondern auch noch so ein paar andere Schalter und Regler.
Ja.
Was macht das so? Machen wir mal so einen groben Überblick über das Gerät hier, weil ich das
ein grober Überblick. Naja, also so ein klassischer Synthesizer, der hat eben vier Stufen eigentlich. Ganz am Anfang, da steht ein Wellengenerator oder ein Oszillator. Mhm. Und mit dem kann man eben erstmal verschiedene Klänge eigentlich bauen. Also zum Beispiel hat man dann eine Sägezahnschwingung oder eine Rechteckschwingung. Und die kann man eben alle zusammenmischen, zu verschiedenen Verhältnissen vielleicht auch. Mhm. Und danach kommt dann meistens auch so eine Modulationsstufe. Die kann eben nochmal das Ganze modulieren. Zum Beispiel ist das ein langsamer Oszillator, den man einfach rein multiplizieren kann. Oder ein schneller Oszillator, den man rein multiplizieren kann. Oder irgendwie Frequenzmodulation und solche Sachen.
Achso, ich sehe da jetzt auch schon so Symbole für, das sind dann die Schwingungen, die man da...
Ja, genau.
Ja, ist jetzt natürlich im Radio schwer zu beschreiben, aber halt so eine steigende Kurve und dann so flach, also abfallend wäre dann ja, so ein Sägezahn.
Das wäre ein Sägezahn, ja.
Oder dieser eckige hoch, runter, wie nennt sich das?
Das ist ein Rechteck.
Rechteck, also
sieht aus wie... Ich kann das auch gleich mal zeigen.
Also meistens Sägezahn. Kann man sich ja unter Sinus was vorstellen, ja. Und das ist halt dann wie so ein eckiger Sinus.
Ja, genau. Also ein Sägezahn wäre das hier.
Moment, da müssen wir jetzt hier umschalten, ja. Damit man das auch hört. Okay,
das war jetzt ein Sägezahn.
Sägezahn ohne irgendwas dann.
Ohne irgendwas, einfach ein reiner Sägezahn. Mhm. Und der besteht eben aus ganz, ganz vielen Sinussen eigentlich. Und das ist ja diese Fourier-Transformation, dass man jede Schwingung eigentlich in viele Einzelschwingungen zerlegen kann, was dann nur noch Sinusse sind.
Das macht er dann aber mit allen den Schwingungen, oder? Also das nicht nur mit dem Sägezahn.
Ja, genau.
Ja, also, okay.
Also die Idee von dieser ersten Stufe, von dem Wellengenerator, ist, dass man einfach ein reiches Signal hat, das auch viele Obertöne hat und tiefe Töne und das eben nicht nur ein Sinus ist, sondern das möglichst komplex ist eigentlich.
Ja. Ja, wie klingen denn dann jetzt die anderen zum Vergleich?
Naja, also ein Rechteck, das wäre dieses hier. Und okay. Ein Dreieck, das ist ja praktisch sowas wie ein Sägezahn, wo die Spitze dann in der Mitte ist. Also viel weicher eigentlich. Mhm.
Ja, der Sägezahn, das hat man dann schon gehört, der war schon irgendwie...
Ja, also der hatte eher hohe Frequenzen.
Ja.
Ich nehme den auch immer gern, um damit irgendwie rumzuspielen, weil man merkt irgendwie mehr damit, finde ich.
Durch die hohen Frequenzen? Ne?
Ja, genau.
Ja, und der Recht, ja... Dieses Rechteck fand ich dann so ein bisschen weicher und Dreieck war das letzte.
Ja, Dreieck.
Mhm. Ja, war dann nochmal so ein bisschen tiefer auch vom Klang.
Mhm. Ja, und die nächste Stufe, das ist dann eben diese Modulation. Also da hat man meistens also eigentlich ist diese Stufe eher so optional ein bisschen, das ist nicht immer eingebaut. Ich habe hier jetzt natürlich eine mitgebracht. Und ich habe hier Frequenzmodulation, aber da gibt es eben auch Amplitudenmodulation oder eben Ringmodulation, was dann eben die Multiplikation eigentlich ist. Und die Idee daran ist eben, dass man das Signal nochmal irgendwie ein bisschen anreichert. Oder ich glaube, Phasenmodulation gibt es auch. Das gibt es zum Teil auch in diesen Gitarreneffektpedalen. Mhm. Ja.
Also vielleicht, gut, sorry, was hast du jetzt gesagt? Was hast du hier
für eine Modulation? Ich habe hier jetzt Frequenzmodulation.
Okay, Frequenzmodulation bedeutet ja, wir haben ein Signal, mhm, und ja, durch die Modulation ändert man jetzt die Frequenz und lässt den Rest gleich, oder?
Genau.
Und
also bei der Amplitude
Modulation ist es die Amplitude, bei der,
genau,
Phase,
also die Lautstärke eigentlich dann.
Mhm, genau, beim Ton, ja, die Lautstärke. Bei der Phase, wie kann man sich das vorstellen? Also Frequenz würde die Tonhöhe dann bedeuten. Mhm. Bei der Phase, wie kann man sich das vorstellen bei Tönen?
Das ist so ein bisschen ähnlich wie Frequenzmodulation dann eigentlich auch.
Mhm. Und was passiert da jetzt? Also wird das irgendwie, weil wenn ich jetzt nur moduliere, dann verändere ich das jetzt nur mal. Also ist das dann... Also ich verändere nur das Signal als Ganzes. Also ich sage jetzt, ich mache diese Modulation und dann wird irgendwie der Ton höher.
Ja, genau.
Oder tiefer.
Ja.
Ist aber jetzt nicht so, dass es sich dann ständig ändern würde, sondern es bleibt dann auf dieser Einstellung, auf diese, wenn ich es einmal... Ich verstehe meine Frage nicht.
Ich verstehe die Frage, glaube ich, nicht. Ja. Also du hast eben einen zweiten Oszillator sozusagen, mhm, und der moduliert dann diesen Wellengenerator.
Okay, also ändert sich es dann über die Zeit, ja, wie stark ich die... Okay, ja, also ich, ja, mache praktisch ein zweites Signal, moduliere ich auf diese Rechteck oder was wir da auch haben,
genau, drauf.
Ja. So wie bei einer Funkübertragung.
Ja, genau. Eigentlich ja, ziemlich bloß, genau
da halt gleich. Das Payload ist und hier ist es, um Töne zu erzeugen.
Ja.
Okay, können wir uns da was anhören?
Ja, genau. Und zwar... kann ich da einfach mal ein umgekehrtes Rechteck auf dieses andere Rechteck drauf bauen. Und zwar relativ langsam auch dann, ja.
Okay, hören wir. Okay, du hast jetzt hier an zwei... Knöpfen gedreht. Irgendwie, ja, hört sich gerade unsere Aufnahme ein bisschen seltsam an. Jetzt geht's wieder. Irgendwie fehlt mir... Ich glaube, entweder hat mein Kopfhörer einen Wackelkontakt oder...
Also ich höre mich noch gut.
Löse ich normal, dann ist gut. Dann vielleicht mein Kopfhörer ein bisschen... Oder mein Ohrproblem. genau. Also du hast jetzt hier dafür zwar an zwei Knöpfen gedreht. Man, ja, hat es deutlich gehört, wie sich der Ton verändert hat. Was hast du jetzt gemacht? Du hast jetzt eingestellt... Umgedrehter Sägezahn.
Genau.
Also wir haben hier diese Bildchen für die Kurve, wie die aussieht. Die Grundfrequenz ist halt in die eine Richtung steigend und dann eben so ein Schnitt nach unten. Und du hast hier eingestellt bei dem zweiten. Steht da drüber LFO, wofür steht das?
Low Frequency Oscillator, also langsamer Oszillator.
Hast du den umgekehrten Sägezahn eingestellt?
Ja. Also dass die Frequenz am Anfang hoch ist und dann langsam tiefer wird. Mhm. Und dann wieder nach oben springt. Also ist
genau das, was man gehört hat. Ja. Und Amount ist dann...
Das ist eben, wie viel das ist. Mhm. Also die Frequenz, die schwankt jetzt ja zwischen irgendwelchen Bereichen.
Okay.
Und die kann man jetzt eben...
Große Veränderung. Ja, genau.
Große Veränderung. Also dass die Frequenz, ja, dann stärker moduliert wird dadurch.
Mhm. Und Rate ist die Geschwindigkeit?
Das ist, oder? Die Geschwindigkeit von dem Oszillator, der dann das Signal moduliert.
Okay.
Und das ist auch ganz spannend zum Teil, weil das geht gerade so in den hörbaren Bereich rein meistens, also 30 Hertz. Und dann hört man die einzelnen Schwingungen nicht mehr raus.
Ah ja.
Ja, weil es eben zu schnell dann ist für das Ohr.
Mhm, Aber man hört dann, nee, was hört man dann?
Also es klingt dann einfach ein bisschen metallener. Ich kann das mal demonstrieren.
Ja, was demonstrierst du? Also jetzt demonstrierst du den...
Ja, also jetzt werde ich einfach die Rate von der Modulation langsam schneller machen.
Oh, so lange, bis man nicht mehr
hört, dass man nicht mehr die einzelnen Schwingungen hört dann. Okay. Also so bei 30 Hertz dann etwa.
Okay, und los. Okay, da haben wir jetzt so ein Knacken oder so am Schluss noch, also dieses so ein ja. Ruckeln gehört, ist das irgendwie immer so oder liegt es hier an unserem Aufbau?
Ich denke, das liegt hier an dem Aufbau, dieses kleine Knacken da.
Wahrscheinlich, also irgendwie. Ja. Ich glaube auch, dass ich rechts mehr höre als links, liegt auch daran, dass wir den Synthesizer aktuell nur auf dem rechten Kanal über unsere Kopfhörer hören. Wahrscheinlich verwirrt es mein Gehör ein bisschen.
Das kann gut sein.
Aber das sollte ja dann in der Sendung anders sein. Da sollte man das über beide als Mono hören. So, du hast jetzt also die Rate hochgesetzt bis 30 Hertz, hast du gesagt, ungefähr?
Ja, ich denke, sowas wird es gewesen sein.
Da fällt mir ein, ist es eigentlich, wie funktioniert denn das Gerät intern? Ist das irgendwie alles analog aufgebaut?
Das ist jetzt alles analog aufgebaut, tatsächlich. Mhm.
Gibt es dann auch welche, die irgendwie das digital nachmachen?
Ja.
Okay. Also am Rechner, klar, da, ich meine, weiß nicht, vielleicht haben bestimmt schon viele mit so Software rumgespielt. Ich hatte auch mal irgendwie sowas, wo man dann irgendwie so eine Software, wo man dann so einen Graph aufbaut und sagt hier irgendwie so, da wird so eine Schwingung generiert und dann kommen da irgendwelche Filter drauf, die irgendwas machen.
Ja, da gibt es ja inzwischen viele solche Programme.
Ja, da spielt man ganz gerne mal mit rum. Das ist natürlich digital, aber so Geräte, so wie du hier hast, sagst du, gibt es dann eventuell auch digital?
Ja, das gibt es auch digital, wobei die dann weniger Knöpfe zum Drehen haben, sondern die digitalen, die haben meistens eher so Voreinstellungen, die man eigentlich durchschaltet.
Okay.
Also diese digitalen, die war ja bis in die 70er etwa ganz beliebt. Mhm. Und jetzt vor ein oder zwei Jahren kam das wieder so auf den Markt, dass man relativ günstige Synthesizer anbietet, die eben voll analog sind.
Und davor waren die so teuer, oder?
Nee, davor, da war einfach das Publikum nicht dafür da. Die wollten das dann eher digital haben und eben, dass man das auch speichern kann. Weil bei analogen, da hat man eben meistens keine Speicherbänke, wo man sagen kann, ah, das klingt gut, das merke ich mir jetzt mal, dass ich das später wieder habe.
Ach so, okay.
Also manche sehen das dann als Nachteil, wenn es sowas nicht gibt.
Wie siehst du das?
Ja, es stimmt schon, aber ich finde, dadurch, dass man diese vielen Knöpfe hat, ist man auch viel involvierter in diesen Klangprozess. Weil wenn es jetzt digital ist, dann hat man eben irgendwelche Voreinstellungen, die man einfach nur durchprobiert. Mhm.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also
ja, das ist schon ganz anders.
Nicht so viel mit rumgespielt, wie gesagt, bloß mit so Software, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie, ja, es ist halt wirklich, es passiert halt wirklich was so physikalisch irgendwie. Und wir haben ja sonst so tagtäglich eher mit digitalen Sachen zu tun. Und da ist es auch mal ganz cool, ja, mit sowas rumzuspielen. Ja, ich mache hier die ganze Zeit an meinem Kopfhörer, Entschuldigung, aber da ist links, manchmal kommt gar nichts raus. Also vielleicht ist es doch nicht mein Gehör. Jetzt geht's grad, ist
der Kopfhörer dann.
Vielleicht ist mein Kopfhörer. Das, naja. Ich versuche das nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Das müssen wir nachher mal Pause machen. Dann nehme ich andere noch jede Menge Auswahl an Kopfhörern. Okay, Low Frequency Oscillation hatten wir da jetzt.
Ja.
LFO.
Also die Modulation dann eben. Es gibt auch welche, da sind es einfach, da ist das eigentlich in diesen Wellengenerator schon ganz am Anfang eingebaut, dass man dann irgendwie zwei Schnelle hat, die sich gegenseitig modulieren können.
Okay.
Dann gibt es auch noch so Späße wie Cross-Modulation, wo man praktisch zwei Oszillatoren hat, die sich gleichzeitig Frequenz modulieren. Mhm.
Wie, okay, das wird dann wahrscheinlich nochmal ein Stück interessanter, oder?
Ja,
kann man
ja,
das irgendwie beschreiben, cool.
Das ist sehr metallen eigentlich.
Ja.
Ja.
Okay.
Also ursprünglich ist das eben, wenn man zwei Antennen hat und wenn man die näher aneinander bringt, dann regen die sich auch gegenseitig an.
Ja. Sind es dann eher hohe Frequenzen oder macht man das irgendwie sowohl unter diesen 30, 20 Hertz, wo man dann deutlich hört, dass es Schwingungen sind, oder sind es dann eher...
Nee, das macht man schon im hörbaren Bereich.
Also
von 30 bis... 18.000.
Also man hört dann praktisch einen Ton, aber er klingt halt irgendwie. Dann
genau, anders. Ja. Mhm.
So. Das haben wir jetzt mit der Modulation.
Ja, genau. Das ist jetzt natürlich auch eines von diesen tollen Sachen an so analogen Geräten, weil bei digitalen hat man ja diese Abtastrate. Mhm. Also bei den digitalen Signalen ist das ja so, dass man sich einfach alle 44.100 Sekunde den Wert von der Welle an dem Zeitpunkt merkt. Mhm. Und diese 44.100, das ist eben die Abtastrate.
Ja.
Und die Hälfte davon an Frequenz, also 22.050 Hertz, ist dann, was man gerade noch darstellen kann.
Ja.
Und wenn man das eben digital macht und digital das moduliert, dann kann das sein, dass es über diese Rate kommt. Und dann faltet sich das wieder runter in den Spektralbereich rein.
Spektralbereich heißt?
Also von diesen, von der Frequenz dann eben. Also Spectral Leakage heißt dieses Phänomen dann, dass man eben Töne hört, die eigentlich so ein digitales Artefakt sind, weil man das Signal nicht genau genug darstellen kann.
Ah ja, das kennt man bestimmt aus irgendwelchen Sachen, aber wie das klingt, aber kann man das irgendwie beschreiben?
Ja, ich finde das, nee, ich kann es glaube ich nicht beschreiben.
Aber es ist bestimmt was man kennt, oder? Von irgendwelchen...
Nee, ich glaube, wenn man sich das nie richtig überlegt hat oder so, dann kennt man es eher nicht.
Also auch nicht so irgendwie vom Geräusch her, dass man irgendwie sagen würde, das... Okay.
Das ist eben so ein Nebeneffekt, den man irgendwie nicht haben will und meistens versucht, irgendwie zu vermeiden.
Ja, ja gut, so... Klar, wenn sich das Signal dadurch ändert, also wir wollen ja eigentlich, vielleicht sollten wir da auch noch kurz erwähnen, irgendwie, also wenn man ja eben abtastet, sampled, dann sagen wir, man muss mindestens die doppelte Frequenz, also mit der doppelten Frequenz der höchsten Signalfrequenz abtasten, ja, um die volle Information über das Signal zu haben.
Ja, das ist ja diese Nyquist-Rate.
Genau, Nyquist, ja, weißt du, wie man es ausspricht?
Nein, weiß ich nicht. Ich denke Nyquist, weil es wird ja ein Schwede sein.
Okay.
Oder ein Däne, denke ich.
Und ja, wenn man eben diese doppelt so viele Abtastpunkte hat pro Sekunde, wie die Frequenz ist, dann sollte das in der Theorie ausreichen, um die vollständige Information über das Signal zu haben. Und wenn man weniger hat, kann es irgendwie sein, dass man bei der Rekonstruierung irgendwie falsche Wellen durchlegt. Wenn man mehr hat, dann ist es halt redundant und man könnte Speicherplatz sparen. Das ist so die Idee dahinter.
Nein, nicht man könnte Speicherplatz sparen, sondern... Achso, nee, genau.
Wenn man mehr, wenn man mit höherer Abtastrate abtastet als diese zweimal die höchste Frequenz, dann ist es eigentlich unnötig. Ja, eigentlich. Hilft es dann bei dem Problem, was du gesagt hast? Wie hieß das?
Spectral Leakage.
Spectral Leakage, genau. Würde das helfen?
Also man könnte natürlich die Frequenz, die Abtastrate höher machen, ja. Mhm. Aber bei so digitalen Sachen, ich weiß nicht, so eine Soundkarte, wie die innen funktioniert, aber meistens sind die halt
direkt die sind halt auf diese
44.100 oder 48.000 gibt es, glaube ich, auch.
Ja. Vielleicht gibt es auch welche irgendwie mit irgendwie, weiß nicht, 96.000 oder was es da war. Aber
ich denke, das kann man nicht so beliebig verändern.
Wahrscheinlich nicht.
Und der muss ja dann auch mehr rechnen und sowas. Also analog ist dann schon einfacher.
Ja. Okay, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ich muss hier nämlich meinen Kopfhörer fixen. das ist ganz fürchterlich. Kommen wir gleich wieder zurück hierher. So, da sind wir wieder zurück. Mein Kopfhörerproblem haben wir durch andere Kopfhörer gelöst. Und jetzt müssen wir klären, wo wir eigentlich waren vor der Pause. Das haben wir nämlich beide gerade wieder vergessen. Aber gehen wir doch einfach nochmal kurz durch, was wir schon hatten, weil wir reden ja auch schon wieder eine ganze Weile. Also wir unterhalten uns über Synthesizer.
Genau, ja.
Du hast hier so einen analogen dabei. Der hat als Interface so eine Klaviatur vorne mit, sind es zwei Oktaven?
Zwei Oktaven.
Plus eins.
Plus eins?
Oder? Ach ja. Von C bis und dann noch ein C oder
ja,
noch ein C.
Ja.
Oder nee, das sind, was zählt denn als Oktave? Sind es nur bis zum...
In Oktave sind ja mit acht den Töne dann.
Das ist,
also da das, eins, das, die Oktaven sind ja immer der Abstand dazwischen.
Ja, okay. Jedenfalls ist da so eins mit einer nicht allzu riesigen Klaviatur, aber es ist ja auch nicht um Klavier zu spielen da, sondern es ist halt um da Töne zu erzeugen. Gibt es eigentlich, so, eigentlich so große um Nachbarn zu werden.
Wie große?
Also so mit größeren Klaviaturen.
Ja, ja, klar.
Okay. Ja, wahrscheinlich so.
Und die sind dann halt auch größer und teurer.
Ja. Wofür benutzt du es eigentlich so?
Also Musik machen.
Zum Nachbarn ärgern. Machst du da irgendwie, trittst du damit irgendwie auf? Oder
ja, ich bin noch bei der EMU aktiv.
Die
EMU ist die experimentelle Musikgruppe von Ulm. Wobei ich da eher auf dem Laptop Sachen mache.
Okay, was macht ihr insgesamt so?
Wir machen so Richtung Ambient Sachen. Aber auch sehr experimentelle Sachen zum Teil.
Und wie viele Leute seid ihr da so? Was für andere Instrumente außer Laptops habt?
So 5 etwa.
Okay.
Und wir haben wirklich sehr viele Laptops.
Also hauptsächlich mit Laptops?
Ja, also manchmal machen wir auch so analoge Sachen, dann mit einem Bassrohr oder einem, ja, solchen Sachen dann.
Seit wann machst du das? Du bist noch nicht so lange in Ulm, oder?
Ja, das mache ich jetzt seit letztem Jahr irgendwann.
Okay. Seit wann gibt es die Band?
Die EMU?
Ja.
Oh, seit 86 oder 85.
Okay, schon ein bisschen länger.
Ja, ziemlich lang.
Ist das an der Uni oder?
Das ist an der Uni, ja.
Über das musische Zentrum, das jetzt irgendwie kein Geld mehr hat? Oder?
Ja, aber es wird jetzt 30 Jahre alt. Und wir feiern dann jetzt Jubiläum.
Und dass es aufhört, oder? Keine Ahnung. Naja, ja, jedenfalls haben wir da so einen Synthesizer, der ist analog. Wir haben uns vorhin schon angehört, wie nennt man das? Wie nennt man die Stufe?
Oszillator einfach.
Oszillator, also der erzeugt einfach ein Signal. Wir können da aus verschiedenen Wellenformen wählen. Kann man die eigentlich auch mischen?
Ja, klar.
Das können wir uns eigentlich auch noch anhören, oder?
Ja, okay.
Also wir haben jetzt vorher die Einzelnen mal angehört, vielleicht. Ja.
Ja, wir können ja zum Beispiel einen Sägezahn und ein Rechteck mischen.
Ein Rechteck mischen, okay, und das klingt. Vielleicht brauchen wir jetzt zum Vergleich nochmal eins von den Einzelnen extra, weil.
Ja, machen wir doch mal den Sägezahn wieder.
Okay, ich höre da jetzt nicht so den Riesenunterschied.
Ja, das ist tatsächlich relativ ähnlich. Es kann aber auch sein, dass... Machen wir mal nochmal das Rechteck nur einzeln.
Okay. Verwunderte Blicke.
Verwunderte Blicke. Aber wir können mal das Rechteck einfach so machen und den Sägezahn langsam lauter machen. Dann müssen wir das ja hören.
Das müsste man ja eigentlich hören. Und los. Okay, da hört man dann tatsächlich, dass sich da was tut.
Ja. Also ich denke, das ist, weil der Sägezahn noch irgendwie mehr höhere Frequenzen drin hat oder sowas. Und dann hört man die eher, die dominieren dann irgendwie.
Ja. Okay. So, Oszillator und dann kommt das Ganze in die Modulationsstufe.
Ja. Oder auch nicht. Also die ist ja eher so optional irgendwie. Die kann man auch weglassen.
Was halt passiert ist, wird irgendein Parameter dieses Signals, wie nennt man das denn, diese Ton, ja, Signal eigentlich, ja, oder?
Wellen.
Dieser Wellen, also zum Beispiel Amplitude, Frequenz oder Phase oder so, wird halt beeinflusst durch ein zweites Signal.
Das ja, und dadurch wird das Ganze eben nochmal irgendwie komplexer.
Drauf moduliert, wird nicht drauf oszilliert.
Ja.
Genau. Und zum Beispiel, wenn die Frequenz niedrig genug ist, dann hört man eben auch, dass sich da irgendwie die Tonhöhe verändert. Und ja, da waren wir jetzt so ungefähr.
Genau. Und danach, da laufen die Signale dann meistens in einen Filter rein. Und das Filter, da kommt eben dieses ganz komplexe Signal rein. Und das filtert eben bestimmte Dinge raus und macht es eigentlich wieder einfacher. Das heißt, es sucht sich irgendwie Frequenzen aus, hohe oder tiefe, und wirft die einfach weg.
Kennt man aus vielen Bereichen. Also irgendwie
beim Kaffee machen.
Das nimmt die bröckelnden Bereiche und wirft die einfach weg.
Ja.
Und rauskommen die flüssigen Bereiche. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Also irgendwie wäre jetzt irgendwie auch so, wenn man sich jetzt vorstellt, die dicken Wellen oder die dicken Frequenzen kommen halt nicht durch. Die dünnen schon.
Genau, ja.
Durch so einen Filter mit so Löchern drin. Da hätten wir was Hochpassfilter, wenn so hochfrequente Sachen durchkommen.
Genau. Und beim Hochpassfilter bleiben eben die tiefen Frequenzen dann stecken. Und beim Tiefpass, da ist es genau andersrum. Da gehen eben die Tiefen durch und die hohen nicht.
Und dann gibt es noch irgendwie sowas wie Bandpass.
Dann ja,
Bandpass was dazwischen, auch also der sowohl hohe als auch tiefe und das, was dazwischen ist, bleibt übrig.
Ja.
Und dann gibt es noch umgekehrte.
Ein Notchfilter, das ist das Umgekehrte.
Das ist das Umgekehrte, also der nimmt aus der Mitte irgendwas raus,
ja.
Ist hoch und tief übrig. Könnte man zum Beispiel verwenden, um so Rauschen, wie wir gerade im Hintergrund haben, so ein bisschen rauszufiltern. Wobei ich glaube, heute hält sich das in Grenzen.
Wobei das Rauschen jetzt auf verschiedenen Frequenzen ja schon ist. Das heißt, ja. Da willst du schon eher einen Bandpass vermutlich haben.
Vielleicht.
Vermutlich, ja.
Werden wir dann sehen, wie das bei der Audiobearbeitung dann rauskommt. Genau, was für Filter hast du hier?
Ich habe hier einen Tiefpass, einen Bandpass und einen Hochpass mitgebracht.
Mitgebracht, ist mal schön gesagt. Das ist, also ich sehe ja halt dieses eine Gerät mit den Knöpfen. Aber nee, du hast es ja mitgebracht.
Ja, genau. Also ich kann auch gerade den Hochpass zum Beispiel zeigen, auch am besten wieder auf dem Rechtecksignal, wie ich den eben langsam zudrehe.
Den Hochpass?
Nee, den Tiefpass, den
Tiefpass
zudrehen.
Also was meinst du mit zudrehen? Also
das heißt, du mach immer mehr hohe Frequenzen weg. Also der hat ja so eine Grenze, okay. Ab wo er das abschneidet.
Und das heißt, kann ich einfach mal. Das heißt, wir fangen jetzt ganz oben an.
Genau, ja.
Dass noch so ziemlich alle hohen Frequenzen durchkommen und du verschiebst diese Schwelle, ab wann die Frequenzen abgeschnitten werden, runter, solange bis nur noch Tiefe übrig bleiben.
Ja.
Ganz tief.
Ganz tief.
Ganz tief. Dann mach mal. Also was haben wir? Wir haben jetzt so einen Sägezahn.
Ja.
Und fangen damit an. Okay. Okay, irgendwann hört man dann auch nichts mehr.
Ja, weil dann sind eben alle Frequenzen weg.
Das war jetzt aber schon einigermaßen früh da, oder? Also da ist dieser Drehregler Cut-Off. Ja, schon einigermaßen früh nichts mehr gehört. Oder ich zumindest. Oder höre ich dann immer so schlecht?
Ja.
Nee, ist das irgendwie... Also, weiß nicht, wann war das irgendwie so? Also, da war noch so ein Viertel oder so übrig von dieser Anzahl.
Ja, das ist, weil ich den auch noch durch dieses Modulationsrad hier eigentlich regeln kann.
Ah.
Also es sind zwei Regler.
Okay.
Und der eine, der ist eben hier drauf direkt und ist ein bisschen umständlich zu erreichen und der andere ist eigentlich direkt neben der Klaviatur.
Okay. Oh, also da sind diese zwei Knöpfe,
Modulationsräder?
Modulationsräder, ja. Man kennt die von Synthesizern oder auch von Keyboards, ganz haben viele sowas drauf.
Ja.
Um irgendwie die Tonhöhe zu verändern oder irgendwelche fancy Sachen zu machen. Das ist nämlich genau das, was du hier auch machst.
Genau.
Und hier jetzt der rechte, wo Mod draufsteht, der wirkt sich einfach auf die Filterstärke aus oder auf was?
Jetzt hat er sich auf die Filterstärke ausgewirkt, ja. Ich kann ihn auch noch auf den LFO, also auf die Modulationsstufe schalten.
Achso, das kannst du umschalten.
Genau.
Alles klar.
Ja, und so Filter, die gibt es natürlich auch noch mit Resonanz. Das heißt eben, dass die nicht nur was wegschneiden, sondern dass die an dieser Grenze, wo die was wegschneiden, auch noch so ein bisschen was verstärken kurz davor.
Was passiert dann? Was hat das für einen Einfluss?
Also man nennt es, glaube ich, Filtersweep eigentlich. Das ist eher so ein Effekt, den man aus 80er-Jahre-Musik kennt eigentlich. Und ja, die werden da eben kurz davor verstärkt und danach weggeschnitten.
Können wir das auch uns anhören, wie das klingt?
Ja.
Können wir da irgendwie den Unterschied deutlich machen? Oder?
Ja, klar.
Okay, also
aber ich denke, den Unterschied, den hört man auch.
Okay, also das heißt, wir machen jetzt so ein Hochpass. Tiefpassfilter oder was, ja, was machst du
jetzt? Genau, ein Tiefpass wieder. Und aber ich habe jetzt die Resonanz, jetzt Resonanz ein bisschen aufgedreht.
Okay. Okay, da hört man deutlich was, ja. Und diesmal hat man auch bis es komplett runtergedreht war. Also ich zumindest habe da diesmal noch was gehört. Durch die Verstärkung dann wahrscheinlich.
Ich habe jetzt hier auch den Modulationsregler in der Mitte.
Ach so, okay. Gut. Cool. Ist schon cool.
Ja, also das gibt es auch ziemlich oft in so Musik, eben meistens beim Intro, aber die drehen es in die andere Richtung dann meistens, dass die unten eben anfangen, relativ leise auch, ja, und dann kommen immer höhere Frequenzen eigentlich dazu und auch mit dieser Resonanz. Ist sehr, sehr verbreitet in elektronischer Musik.
Ja. So, hier ist es jetzt der einzige Filter, oder?
Oder ist das, nee, ich habe hier natürlich auch einen Bandpass und einen Hochpass.
Ach so, da kann man hier so umschalten.
Genau, ja.
Bringt das was, die uns anzuhören? Wollen wir die
ich kann auch einen Hochpass zeigen.
Okay.
Auch mit Resonanz dann am besten.
Soll ich einfach mal wieder umschalten? Ja, okay.
Also der geht jetzt eben in die andere Richtung und wir hatten eben am Anfang ein volles Signal mit allen Tönen und haben die dann von unten her weggeschnitten, so dass nur die hohen
tiefen
übrig bleiben.
Frequenzen, tiefen Töne weggeschnitten.
Und mit Resonanz auch wieder.
So dass du hast gesagt an der Grenze, das heißt da bei diesem Cut-off, oder wo ist es?
Also ja, genau.
Das heißt, sagen wir der jetzt sind wir beim Hochpassfilter, also sagen wir, er schneidet alles unter, weiß nicht, 500 Hertz ab oder 5000 von mir aus, wurscht, irgendein Beispiel.
Ja.
Nehmen wir mal 5000, ist vielleicht ein bisschen mehr höher, oder was ist denn so das Übliche, worin unterhalten wir uns denn, weißt du das zufällig?
Das weiß ich nicht. Also ein normaler Mensch, der hört von 30 Hertz bis etwa 22.000 als Kind oder eher 18.000 eigentlich.
Okay. Also gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Schwelle von 1000, 5000. Alles drunter wird abgeschnitten, tieferen Töne. Und an dieser Schwelle werden die nochmal verstärkt.
Also ein Filter ist eigentlich sowas wie ein frequenzabhängiger Verstärker, wenn man das so sehen will.
Okay. Ein frequenzabhängiger Verstärker.
Also die tiefen Frequenzen, die werden eben gar nicht verstärkt und verschwinden sogar. Und die bei 5000, die werden jetzt verstärkt. Und die anderen, die werden eben unverstärkt normal weitergeleitet.
Ich versuche das gerade mit meinem Blick auf solche Filtergeschichten zu vereinbaren, weil ich kenne das halt mehr zum einen aus der Audioproduktion, wo man dann halt als Filter dann noch alles möglich hat, wobei irgendwie auch halt sowas wie ein Kompressor oder so ist halt auch genau das. Der macht es halt mit der Amplitude, das heißt niedrige Amplituden werden verstärkt und hohe Amplituden werden ein bisschen runtergedrückt, damit insgesamt das Signal so eine angeglichene Lautstärke hat. Oder halt aus so Sachen wie irgendwie Computer Vision oder so.
Filter bei Computer Vision?
Ja, du hast ja, wenn du irgendwie zum Beispiel ein Bild anschaust, kannst du da Kantenerkennung machen oder Kanten oder wegmachen oder also ja Kanten erkennen,
weichzeichnen.
Und das macht man da ja so, dass man da irgendwie so eine Matrix hat an und dann von so ein paar Pixeln, also keine Ahnung, wird es irgendwie so ein so ein 3x3 Filter und mit dem laufen wir dann über das Bild, über die ganzen Pixel drüber und wenden halt diese Werte da an auf den mittleren Pixel gewichtet. Also es sind praktisch Gewichte, stehen in diesem 3x3 Filter drin und die werden dann jetzt auf den Pixel, wo wir uns gerade in dem Bild befinden, angewendet. Das heißt, der schaut jetzt irgendwie nicht nur eben den Pixel, wo er gerade ist, sondern halt die genau eine Reihe außen rum bei so 3x3.
Also ein gleitender Mittelwert.
Ja, so. Ja, ja, mit halt Gewichtung.
Ja.
Zum Beispiel für Kanten sagt man dann auf der einen Seite, also wenn man irgendwie so...
Also das müsste dann ein Tiefpass sein.
Naja, Kanten sind ja Details, wären dann eher Hochpass, oder?
Ja, wenn du einen Durchschnitt über irgendwelche nimmst, dann ist das ja so, dass die...
Ja, es ist halt nicht wirklich... sagen wir, wenn wir jetzt eben den so Kanten suchen, dann nehmen wir halt nicht einen Durchschnitt, sondern sagen, zum Beispiel, wenn wir so senkrechte Kanten suchen, dann haben wir links, sagen wir zum Beispiel, alle Werte, alle Pixel mit minus 1 gewichtet, rechts, also eine so eine Spalte heißt das, so, also die erste Spalte an 3 Pixel mit minus 1 gewichtet, die mittlere mit 0 und die rechte mit plus 1.
Ja, okay.
Dann haben wir auch keinen Mittelwert mehr, sondern dann werden halt die Linken werden ganz stark runtergezogen, die Rechten dann ganz stark angehoben und dadurch der Effekt ist dann eben, wenn man durch dieses Bild so durchläuft, dass man eben so senkrechte Kanten dann stärker sieht, beziehungsweise nur noch die senkrechten Kanten sieht und alles andere ist dann in so einer gleichen Farbe. Dann, wenn man irgendwie dann noch die horizontalen Kanten macht, dann macht man das Gleiche nochmal mit in die andere Richtung. Beziehungsweise es gibt dann auch noch Filter, die das dann irgendwie besser können. Aber so, daher kenne ich das halt so ein bisschen.
Mhm. So habe ich das noch nie gesehen.
Aber im Prinzip dürfte das eigentlich das gleiche Prinzip sein, weil man kann das Ganze jetzt auch, man kann jetzt auch das Bild in den Frequenzraum überführen.
Ja.
Und den Filter in den Frequenzraum überführen und die dann multiplizieren und dann das Ergebnis wieder zurück überführen, dann hat man das gleiche, wie wenn man das im Ortsraum faltet.
Ja.
Und das passiert ja hier dann wahrscheinlich auch, bloß dass ich mir gerade nicht so vorstellen kann. Es ist natürlich schwierig, sich das mit Tönen vorzustellen, als mit
der Arbeit. Ja, aber es ist mit Bildern viel schwieriger.
Ja. Kommt darauf an, wie lange man sich damit schon beschäftigt hat. Aber ja, stimmt. Aber es ist dasselbe, weil auch wenn man jetzt irgendwie Signale empfängt, also so ein Funksignal empfängt, dann macht man da auch so irgendwie so Filter drauf und dann ist es genau das Gleiche vom Prinzip her.
Nur, dass man es da nicht hört.
Und dann am Ende dann vielleicht sinnvolle Datenübertragung hat oder sowas.
Ja.
Weil es da irgendwas digital drauf moduliert ist. Oder halt aus dem Radioton rauskommt.
Mhm.
Da hat man halt an dieser ganzen Filtersache dann auch nichts mehr. Okay, haben wir das geklärt? Ich habe schon wieder vergessen, wie wir drauf gekommen sind.
Über das Filter.
Über das Filter, genau. Was Filter bedeutet.
Genau,
du hast gesagt, es ist so eine frequenzabhängige Verstärkung.
Ja.
Genau. Dann fehlt uns noch der Bandpassfilter, wie sich das so anhört.
Ja, das kann ich auch einmal zeigen.
Was verstehst du denn da jetzt? Also vorhin war es klar, du hast irgendwie die Frequenz, diesen Threshold, diese Schwelle
verschoben,
wann das abschneidet. Was passiert da jetzt beim Bandpass? Weil da haben wir jetzt zwei Schwellen.
Beim Bandpass müsst ihr einfach die Mitte verschieben.
Okay, und können wir da auch irgendwie die Bandbreite?
Nee, das geht nicht.
Ah, okay, hören wir uns einfach mal an, was passiert. So, da haben wir jetzt einfach so einen Bereich an Frequenzen immer gehört.
Und
die wurden halt immer tiefer und damit wurde
dann auch der Ton weg.
Tiefer. Weil wir mal die Frequenz runter verschoben haben, die wir hören, das Frequenzband.
Das ist jetzt hier eigentlich auch eher so ein bisschen eine analoge Sache, weil man hat ja immer so eine Steilheit von diesem Filter.
Steilheit.
Also eben ab welchem Punkt die Frequenzen wirklich abgeschnitten sind. Mhm. Vorher haben wir ja dieses Beispiel gemacht mit diesem Hochpass von 5000 Hertz,
ja.
Okay. Und da haben wir gesagt, ja, alle darüber kommen durch
ja.
und alle darunter schneiden wir weg.
Mhm.
Das ist ein bisschen vereinfacht. Das stimmt nicht ganz, weil man das analog nicht genau so nachbauen kann, sondern die sind ein bisschen schräg. Also von denen unter 5000 Hertz, die kommen ein bisschen leise durch. Und ja, eben über 5000 Hertz kommen dann normal durch. Also es ist nicht so, dass man da wirklich eben im Herzbereich einmal drüber gehen kann und das dann sofort weg ist oder sofort da. Das geht nur im Digitalen, glaube ich. Und da, glaube ich, auch nur, wenn man das davor tatsächlich transformiert in den Spektralraum und da dann rechnet. Okay. Also es wird meistens mit Dezibel pro Oktave angegeben unter Musikern. Unter anderen Leuten ist das mit den Polen von dem Filter, heißt dann, das ist jetzt einpolig oder zweipolig. Kann man dann auch irgendwie umrechnen in Dezibel pro Oktave wieder, aber ich weiß nicht.
Also in den Dezibel pro Oktave, dann kann man dann bestimmt dann auch irgendwie viel Geld ausgeben, wenn das stärker abfällt. So stelle ich mir das vor, dass dann irgendwie die Sachen, die, also ich spiele zwar auch Gitarre und habe da irgendwie so Filter oder so, aber damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so stark mit beschäftigt. Aber so, ich stelle mir es halt vor, dass irgendwie, also wenn das irgendwie so ein paar Stellen mehr hat, dass dann plötzlich das Doppelte kostet.
Naja, und sonst sind das eben die Pole von dem Filter. Jetzt gerade wahrscheinlich, wenn man Bildverarbeitung macht, dann werden die nicht Dezibel pro Oktave sagen, sondern irgendwie, wie viel Pole das Filter hat. Also so ein Filter kann man eben darstellen als Polynom, beziehungsweise als rationale Funktion sogar. Und das sind eben dann auch tatsächlich die Pole von der Funktion.
Okay. Haben wir zu filtern dann noch irgendwas hier so?
Ich nicht.
Du nicht? Ich habe nachher noch eine Frage, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir das ein bisschen später klären. Du hast hier noch so einen weiteren Schritt aufgeschrieben.
Ja.
Der da wäre.
Ganz am Ende wäre noch die Hüllkurve ganz wichtig.
Envelope steht da, das ist die Hüllkurve.
Die Hüllkurve, also Envelope Generator heißt eben im Englischen. Und bis jetzt hatten wir immer einen Ton, der war plötzlich da und da war auch wieder plötzlich weg.
Ja.
Und das ist natürlich, so verhalten sich keine Töne, sondern die kommen langsam oder gehen dann langsam oder gehen schnell und kommen schnell und gehen dann langsam und solche Sachen passieren da.
Und das kann man da einstellen.
Das ist die Hüllkurve dann.
Okay, hier sind jetzt, ich sehe jetzt hier vier Werte, die man einstellen kann.
Ja, das wären Attack, Decay, Sustain und Release.
Was bedeuten die einzelnen?
Attack ist, wie schnell das Signal kommt, also von der Lautstärke her. Wenn ich jetzt zum Beispiel Trommel spiele, dann ist das sofort da.
Ziemlich schnell da.
Ja. Dagegen, wenn ich jetzt irgendwie Gitarre spiele
oder Geige, so mit
oder,
so
einem oder eine Geige, ja, dann braucht es relativ lang. Decay ist dann, wie schnell das danach abfällt.
Also es gibt Umgekehrte von Attack dann.
Ja, also aber nicht ganz. Also es ist so, dass man diesen Ton ja auch hält. Bei einem Klavier zum Beispiel, wenn man da einmal drauf drückt, dann lässt man es ja noch nicht ganz los, sondern da wird es erstmal ein bisschen lauter. Dann kommt eine Phase, in der es kurz abfällt. Das wäre dann Decay. Und solange man das noch hält, klingt das aus. Und dieses Level heißt dann Sustain. Und wenn man es loslässt, dann kommt die Release-Phase.
Das wäre dann das Umgekehrte.
Das wäre dann das Umgekehrte von Attack.
Ein bisschen zumindest. Okay, also wie wir drücken beim Klavier, mit das dann so mechanisch auf eine Seite
mit diesem Hämmerchen.
Wenn ich drauf drücke, wie schnell der Ton da ist, das ist Attack. Wie er dann so leicht abfällt, nachdem er aufgeschlagen hat, das wäre das Decay.
Ja.
Und dann das, was dann noch nachklingt, Sustain. Und wenn ich loslasse, dann wird es ja wieder gedämpft, diese Seite. Und das wäre dann das Release, wie schnell dann wieder Ruhe ist, oder?
Genau, ja.
Okay.
Und manche Instrumente, die haben eben nur Attack und Release. Zum Beispiel eine Trommel. Weil die ist relativ schnell da.
Relativ schnell wieder und weg.
Relativ schnell weg. Ich glaube nicht ganz so schnell, wie sie da ist, aber auch relativ schnell.
Meine, da schwingt ja dann irgendwie auch ein bisschen was mit, wenn man da einmal draufhaut. Das ist ja schon...
Oder auch eine Gitarre ist ja auch relativ schnell da und dann braucht sie eine Weile, bis sie weg ist. Und das macht eben insgesamt dann die Hüllkurve aus. Mhm.
Gut, können wir uns da auch wieder was anhören dazu?
Ja, genau, da kann ich auch was zeigen. Und zwar kann ich mal zeigen, wie ich... Ja, ich gehe einfach mal den Attack ein bisschen durch. Mhm. Also so verschiedene schnelle und langsame.
Also du hast jetzt Release ganz runtergestellt. Unten ja. Heißt...
unten heißt es kurz.
Sofort weg dann.
Ja.
Das heißt, im Moment ist der Ton... Ja, so mittelschnell. Mittlerer Wert für Attack. Und dafür Sustain und Release ganz runter.
Ja.
Und du spielst einfach mal ein paar Töne mit verschiedenen Attacks? Oder
genau, und die K habe ich jetzt auch so in der Mitte etwa, sodass es, also jetzt momentan müsste es gleich schnell da sein, wie es wieder weggeht. Mhm. Und ich variiere jetzt einfach die Attack-Zeit, dass eben schneller oder langsamer eben kommt.
Alles klar, dann hören wir uns das mal an, wie das klingt. Okay, das ist mir jetzt aufgefallen, dass du eben auch auf der Taste drauf bleibst und es trotzdem wieder weggeht. Das war mir irgendwie, ich dachte, dass es sich irgendwie mehr drauf... Ach so, das ist deshalb, weil es Sustain und Release unten ist. Ja, also
durch, genau, ja. Wenn du also Sustain wenn ich weggehe, dann müsste ich ja Attack und Release nehmen.
Also du hast jetzt, was du gemacht hast, du hast die Taste gedrückt und bist drauf geblieben und trotzdem ist es dann, ist der Ton wieder weggegangen, obwohl du noch drauf warst. Es liegt jetzt aber daran, dass du Sustain ganz runtergestellt hast, weil das war ja dieses Nachklingen bzw. Sustain genau. Und Release. Nee, Release ja nur, macht ja nur, wenn du von dem runtergehst, gell?
Genau, also wenn ich von der Taste runtergehe, erst dann beginnt diese letzte Phase von den vier, nämlich diese Release-Phase und das ist eben dieses Ausklingen.
Aber weil du Sustain ganz runtergestellt hast, geht der Ton vorher schon weg, zumindest hört man ihn nicht mehr.
Genau.
Und das Attack hat man ja gehört, also entweder... am Anfang kam er halt so mittelschnell, ist ein bisschen laut, also man hat gehört, er ist leise, wird dann lauter, ist dann immer plötzlicher gekommen und jetzt zum Schluss dann eben
ganz langsam.
Dieses langsame Kommen, irgendwie ja, mit so einem Geigenbogen vorsichtig und dann immer kraftvoller über die Saiten streicht.
Eine Geige ist auch ziemlich nah an dieser Sägezahnschwingung dran, die wir hier übrigens haben.
Die Schwingung selber?
Ja, oder? Genau, weil diese Haare, die ziehen diese Saiten ja immer so stückweise dann.
Und dann, also dann rutschen die so ein bisschen durch. So
genau, dann rutschen die ein bisschen durch und werden wieder gezogen und rutschen so, wieder. Und das ist eigentlich dieser Sägezahn dann.
Ah, interessant. So wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen Tischtennisschläger über den Arm zieht oder so.
Das habe ich noch nicht gemacht.
dann ruckelt es immer so ein bisschen.
Okay.
So stelle ich mir das vor. Ich habe noch nie so eine... Geige in der Hand, das stimmt gar nicht. Ich habe schon mal eine in der Hand gehabt. Wahrscheinlich ist halt wahrscheinlich ein bisschen weicher als mit so einem Tischtennisschläger. Der zieht dann halt so an den Haaren. Ja. Sind ja auch Haare auf dem Arm, bei mir zumindest. genau. Ja. Cool. Ja, noch was von den Einstellungen?
Ja, ich kann natürlich noch verschiedene Decays. Einfach mal
das würde mich interessieren, genau. Also Attack, das kann man sich noch ziemlich gut vorstellen. Mhm. Das Decay, das wird dann schon mal, da kann man sich vielleicht ein bisschen schwieriger was drunter vorstellen.
Mhm. Also das ist einfach dieses Ausklingen dann.
Ja. Okay, ach so, ja gut. In dem Fall dann geht es halt hoch und wieder runter, ohne dass es klingt, ohne dass...
Genau, ja.
Gut, dann hören wir mal trotzdem, wie da so verschiedene Einstellungen sind. Angefangen mit
ganz wenig und dann immer mehr.
Also dass es schnell geht?
Schnell weg ist.
Schnell weg ist. Okay. Gut, ja. Kann man sich das natürlich dann wieder gut vorstellen, wenn das nicht in Kombination mit den beiden weiteren dann noch ist. Wie wäre das dann denn jetzt in der Kombination mit so einem Sustain?
Also jetzt ein Decay und ein Sustain.
Genau.
Das, dieses Sustain ist eben nur, solange ich auf der Taste dann drauf bin.
Ja.
Und dann wird es einfach nur ein bisschen leiser und bleibt dann auf dieser Höhe. Und dieses Release wäre dann, wenn ich die Taste loslasse, dann schwingt es einfach nochmal aus und wird dann langsamer. Also nicht langsamer, sondern leiser.
Können wir uns das mal anhören, was das Sustain, was da verschiedene Sustain-Anstellungen machen? Du suchst
und das
aus,
Problem ist eben, dass dieses Sustain, das hört man eigentlich nur, wenn ich wirklich auf der Taste drauf bleibe. Und das sieht man dann schlecht, so im Radio.
Ach so, du meinst...
Also dieses Sustain ist wirklich nur die Phase, solange ich mit dem Finger dann auf der Taste bleibe. Mhm. Also wenn ich unendlich lang drauf bleibe, dann würde es unendlich lang hören.
Ach so.
Das okay. ist eben die...
Ja, was macht denn dann diese Stärke? Das ist dann nur die Lautstärke von
dem. Ja, genau. Das, also das ist das Einzige, was keine Zeiteinheit ist, sondern mhm. tatsächlich eine Lautstärke.
Ah, das heißt, es kommt, dann das Decay sagt mir, wie lange es braucht, bis es von diesem Maximum wieder runtergeht.
Ja.
Und wenn jetzt Sustain eingestellt ist, dann bleibt es dann auf diesem Wert.
Genau.
So lange, bis du die Taste loslässt. Okay, dann verstehe ich das. Dann brauchen wir uns das auch nicht anhören, weil dann wird es einfach nur lauter oder leiser. Oder das passiert dann halt. Aber wenn ich das, wenn du das Sustain, also wenn du drauf bleibst und das, kannst du das währenddessen verschieben, wird es dann lauter und leiser?
Oder? Dann müsste es laut und leiser werden.
Genau. Und Release ist dann, wenn man loslässt, aber das wäre dann eigentlich so, wie wir es gerade gehört haben, mit dem Decay.
Genau.
Bloß, dass du halt an der Stelle die Taste loslässt, ja. statt dass es von alleine nach einer gewissen Zeit passiert.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendeinen Attack, gerade egal welches, sagt, wie schnell er da ist. Wir haben irgendeinen Decay, auch egal welches, dann haben wir irgendein Sustain. Das heißt, solange du drauf bleibst, da hört man auch was.
Mhm. Und das bleibt dann bei diesem Sustain-Level.
Und das, sobald du dann loslässt, geht's runter.
In diese Release-Phase.
Und zwar so schnell, wie das durch diesen Regler, also entweder wenn es unten ist, ganz schnell, ist plötzlich der Ton weg, so wie wir es beim Decay auch gehört haben. Oder wenn der Regler stark eingestellt wird, es geht ganz langsam, klingt der langsam dann noch aus.
Genau, ja.
Mhm. Okay, ja, da können wir jetzt natürlich den Unterschied schwer zeigen.
Ja.
Aber ich glaube, es lässt sich ganz gut vorstellen. Jetzt habe ich diese Sachen da auch mal verstanden. Also vielleicht, ich glaube, ich habe mir das auch schon mal irgendwie angeschaut und dann auch irgendwie vergisst man das, wenn man dann nicht öfter mit ja. zu tun hat, was die Sachen bedeuten.
Aber ich finde, das lernt man dann auch irgendwie so automatisch, wenn man damit ein bisschen rumspielt.
Ja, man hört es.
Fühlt sich auch nicht so auch an wie Lernen irgendwie.
Ja.
Ich finde das auch eben analog viel einfacher, wenn man wirklich noch so Regler hat zum Schrauben, als wenn man irgendwas zusammenklickt da an einem Bildschirm.
Ja.
Man bekommt irgendwie mehr Gefühl dadurch, ist so meine Wahrnehmung.
Ja, da gibt es ja auch, es gibt ja schon so irgendwie viele Theorien, auch aus Lerntheorie
ja.
und so, dass man eben, wenn man mehr verschiedenen Input hat, dann eben auch besser lernt und irgendwie vielleicht das ist dann eigentlich wahrscheinlich dann auch nochmal eine Form von Eingabe dadurch, dass du es anfassen kannst. Es ja. ist ja was anderes, als wenn du da jetzt, selbst wenn du jetzt die Regler am Bildschirm angezeigt hättest und da halt mit der Maus rumdrehst, es mhm. ist halt für die Muskeln, das ist immer die gleiche Bewegung, diese Mausbewegung. Und hier kannst du dann wahrscheinlich durch das Gefühl wirklich auch nochmal unterscheiden, was du tust. Gut, die Drehregler fühlen sich natürlich schon alle gleich an, wenn es beides Drehregler mhm. sind, aber weiß nicht. Ich denke mir da jetzt so die Sachen aus. Nee, es ist, also ich vermute mal, da gibt's bestimmt es Leute hier an der Uni, die sich gut ja. damit auskennen auch. Die haben jetzt leider gerade nicht da, aber
ich kann mir einfach vorstellen, auch dadurch, dass man wirklich einen Regler pro Einstellung hat und
ja.
dass der Regler dann immer eben die gleiche Sache macht.
Mhm.
Zum Beispiel, ich habe einen für den Cutoff beim Filter oder ich habe eben einen für wie viel ich mit diesem LFO drauf moduliere.
Ja.
Und die machen immer das Gleiche. Und wenn ich irgendwie so ein Menü habe oder sowas, dann ist das ja immer, dass da was anderes passiert eigentlich.
Ja, aber viel Software, also gerade so im Audiobereich, die versuchen dann auch irgendwie sowas nachzubilden
ja.
am Bildschirm. Oder man hat dann halt zumindest irgendwie so ein Feld, wo dann so eine absolute Zahl drin steht und da kann man die dann einstellen. Also entweder draufklicken und über die Tastatur
ja.
oder über so Pfeile. Und oft ist dann aber trotzdem noch so ein Drehregler drüber abgebildet, der das...
Mhm.
macht. Also vielleicht war es dann vielleicht keine schlechte Idee für so Interfaces.
Ja.
Könnte man, klar, wenn es irgendwo versteckt ist und wenn man das auch nicht irgendwie auf dem, im Blickfeld hat, dann hat es bestimmt nochmal einen anderen Einfluss, so wie man mit der Sache umgeht.
Es gibt natürlich auch so externe Interfaces mit Drehreglern und Klaviatur, die man dann über MIDI an einen Computer anschließen kann.
Ja.
Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Mhm. Also, dass man praktisch sowas wie du hier hast, hat, aber nur als, aber die Erzeugung der Töne und der die Filterung und so passiert eben nicht.
Ja.
Also was in eben dem Gerät, nur Steuersignale sondern, dann gibt. Sondern die passiert dann digital in der Software.
Ja.
Aber die Einstellung mache ich halt nicht über Maus und Tastatur, sondern halt über dieses Gerät. Was gerade beim Musik machen oder so ist natürlich schon, da möchte man ein bisschen mehr Kontrolle haben. Wie ist es auch, kann sich da auch, weiß ich, künstlerisch irgendwie mehr verwirklichen.
Ja, ich meine gerade so eine Klaviatur eben.
Ja.
Mal über eine Tastatur Noten eingeben macht keinen Spaß.
Es gibt da irgend so eine, weiß nicht was das ist, Flash oder so im Internet, wo man so Piano spielen kann.
Mhm.
Das ist so nett. Und das ist aber nicht, es gibt ja, ja, also du hast dann Lieder da und da stehen halt immer, welche Taste du drücken musst. Also D-Taste oder großes D oder 2 oder so und dann kannst du so spielen und dann kommen da halt so diese, also steht auf jeden Fall, genau, das hast du dann statt Noten. Man kann damit tatsächlich richtig gut spielen, aber vor allem, wenn man als 10-Fingersystem tippen kann,
ja,
dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut so. Das ist ziemlich, ziemlich witzig. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Vielleicht finde ich das noch raus. Kann ich das vielleicht irgendwie auf die Website schreiben zur Sendung?
Oder? Ja.
Ja. So, fassen wir nochmal zusammen den Weg, dass wir da nochmal den Überblick haben. Wir haben einen Oszillator, der eine Kurve oder ein Signal erzeugt, dann können wir eventuell noch dieses Signal modulieren mit Hilfe eines zweiten Signals, das drauf moduliert wird.
Ja, auf die, eben irgendwie noch weiter anreichern dann, dass es noch komplexer wird.
In deinem Fall die Frequenz.
Ja.
Und dann filtern wir, das hat was mit der Frequenz zu tun. Also entweder schneiden wir tiefe oder hohe Frequenzen ab oder also beides. Wir
machen dieses komplexe Signal eben wieder einfacher dann.
Mhm.
Das nennt sich auch dann subtraktive Synthese, wenn man das so macht.
Und dann haben wir dann zum Beispiel die Resonanz, die dieses noch metallischere da oder, ja, oder dieses
keine Ahnung, dieses Filterschreien.
Dieses Sci-Fi-Töne da erzeugt. Was subtraktiv hast du gesagt? Was wären dann so Additive?
Additiv wäre, wenn man direkt eben verschiedene Sinusse nimmt,
mhm,
und die einfach zusammen addiert oder noch gewichtet und addiert. Also normale harmonische Töne,
okay,
sind ja immer Vielfache der Grundfrequenz. Also ich habe zum Beispiel ein A mit 44 Hertz,
ja,
und eben eine Oktave höher wäre dann die doppelte Frequenz, ja, also 880 dann. Noch eine Oktave höher wäre dann eben 3x 440 und so weiter. Und das kann man natürlich auch direkt die Sinusse einfach nehmen mit diesen verschiedenen Frequenzen, also die Grundfrequenz, 2x die Grundfrequenz, 3x die Grundfrequenz und so weiter, die dann irgendwie gewichten, die erste mal 1, die zweite mal 0,7, die dritte mal 0,3 oder sowas, und die dann zusammen addieren.
Das erinnert mich irgendwie so an die Fourier-Transformation, beziehungsweise an die Umkehrung, oder?
Also man hat dann eben direkt diese Linearkombination aus den Sinussen.
Mhm.
Ohne dass man da als erstes so ein komplexes Signal macht und dann nur die guten Sachen sozusagen rausfiltert.
Ach so, also das Subtraktive ist, wir machen ein komplexes Signal,
ja,
und dann filtern wir. Und das, ja, Additive wäre, wir fangen mit einfachen Signalen, sprich mit Sinusschwingungen an.
Und addieren die zusammen.
Und machen daraus neue. Ah ja. Und gibt es da auch irgendwie so analoge Geräte, die sowas machen? Oder ist das,
ich glaube, das hat sich nie so richtig durchgesetzt.
Mhm.
Also früher, da gab es eben diesen Moog. Und der hat angefangen, Synthesizer zu bauen. Ich glaube, in den 50ern oder 60ern.
Mhm.
Und es gab noch, also der hat hauptsächlich die subtraktive Synthese gemacht. Und das waren dann so einzelne Modulen, die man sich kaufen konnte. Und eins hat $1,000 gekostet und dann hat man irgendwie 5 gebraucht. Und eins hat eben irgendwie ein Rechtecksignal gemacht.
Okay.
Und eins hat ein Sägezahnsignal gemacht. Und eins war ein Filter oder sowas.
Das ist echt cool, wenn das so modular ist. Ne?
Ja, aber richtig, richtig teuer. Teuer. Und er hat eben eine Klaviatur dazu gehabt.
Hm.
Und deswegen hat sich das erstmals wirklich verbreitet.
Was macht denn die Klaviatur? Die macht eigentlich
dass die es Frequenz bei Musikern eben angesehen ist eigentlich.
Ach so, das macht
in dem Fall war das so, ja.
Nee, ich meine jetzt als User Interface.
Ach so, ja, das macht
da die ist ja irgendwie keine Mechanik oder so, ja, drin, sondern die macht von dem Oszillator, die wirkt auf den Oszillator ein, welche Frequenz.
Genau, ja.
In welcher Frequenz der schwingt.
Genau. Wobei bei diesen Moogs, da war das so, dass das, glaube ich, nur einen Spannungspegel überhaupt gibt, okay, das dann eben in den Oszillator reinkommt.
Also wir konnten da jetzt nicht irgendwie absolut sagen, wir wollen ein C spielen oder
nee, nee.
Sondern, okay.
Naja, und dann gab es eben noch diesen Don Buchla, der hat eher additive Synthese gemacht.
Wo kommen die Leute her?
Aus Amerika.
Sind das Amerikaner?
Und der hat eigentlich so ziemlich seltsame Instrumente gebaut.
Mhm.
Aber er hatte eben keine Klaviatur dran.
Mhm.
Und ich denke, das ist auch so der Punkt, weswegen sich das nie wirklich durchgesetzt hat von ihm. Also Musiker, die wollen eben irgendwas, was sie kennen.
Ja, also was ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich das jetzt so höre, diese beiden Ansätze, ist, dass man kann sich das doch auch irgendwie ein bisschen besser vorstellen, dieses Subtraktive, dass ich halt was habe und dann verändere ich das so und dann filtere ich das. Also ich kann mir das ein bisschen besser vorstellen, als wenn ich mir jetzt viele Frequenzen vorstellen muss, die ich gewichtet addiere. Das ist irgendwie mathematischer.
Ja.
Also irgendwie, das ist so eben schwerer sich vorzustellen, finde ich.
Ja.
Vielleicht ist es ja auch nochmal irgendwie so ein Grund.
Wobei ja auch viel einfach ausprobieren ist. Und dann bekommt man auch irgendwie ein Gefühl dafür.
Ja, klar. Gut, aber trotzdem, hier habe ich halt irgendwie meine Bereiche. Und wenn ich halt wirklich mit nur verschiedenen Sinusschwingungen anfange, dann habe ich halt nicht so getrennt nach Bereichen. Ja? Dann habe ich nicht diese Sachen wie Filter und irgendwie Cut-Off. Und das sind alles Sachen, die ich mir besser merken kann. Und da sind es dann irgendwie nur Gewichte.
Mhm.
Ja. Das ist irgendwie alles so, ja, für alles sind es halt Gewichte und dann muss ich mir die Frequenzen dazu merken, welche was machen, sagen wir irgendwie mittlere Frequenzen, wenn ich die stärker gewichte, passiert das, oder wenn ich irgendwie jede zweite Frequenz irgendwie stärker gewichte und die dann runter, dann passiert das. Und da finde ich, hier einfach hat man das so ein bisschen besser aufgeteilt, um das so ein bisschen den Vorgang sich besser vorstellen zu können.
Es ist eben einmal hier sortiert nach Signalweg irgendwie.
Ja.
Das sind wie so verschiedene Stationen, wo man vorbeiläuft.
Da geht das Signal fängt da an, geht da durch, geht da durch. Und zum Schluss passiert das noch. Und alles macht dann irgendwas damit. Ja. So.
So.
Jetzt hatte ich noch eine Frage.
Aber?
Jetzt überlege ich gerade, was genau diese Frage eigentlich gewesen ist.
Stimmt, ganz am Anfang hattest du mal.
Ja, so bei den Filtern rum, wo ich dann gesagt habe, vielleicht sollte man die besser später klären. Wir machen noch mal kurz Pause und ich überlege mir das noch mal ganz kurz. So, dann sind wir noch mal da, noch mal immer noch beim Thema Synthesizer. Und ja, was mich eigentlich noch so ein bisschen interessiert, ist, ob du weißt, wie denn diese Komponenten da jetzt realisiert sind in so einem Synthesizer. Hast du dich mal damit beschäftigt, wie das elektronisch aussieht?
Da kann ich dir leider gar nichts dazu sagen.
Okay.
Weil ich glaube, dass die das inzwischen auch für dich anders machen irgendwie.
Ja.
Also ich denke, so ein Schwingkreisschalten, das kennt ja irgendwie jeder.
Ja.
Aber die werden das ja nochmal irgendwie verfeinert haben oder sowas. Das wird ja nicht einfach so eine Schwingkreisschaltung verbaut sein.
Hm.
Also ich wusste mal, wie ein Noise-Generator funktioniert.
Was macht der?
der macht einfach Rauschen.
Okay.
Also Rauschen von allen Frequenzen.
Ja.
Und das ist irgendwie eine besondere Art von Diode, die dann irgendwie besonders angesprochen wird. Also ist das eigentlich direkt in diesem Bauteil schon so magisch verbaut.
Okay. Gut, und dann gibt es halt...
Ja gut, und ein Filter ist ja so ein ganz normaler Filter eben, wie man ihn kennt aus der Elektronik.
Wie kennt man das denn aus der Elektronik? Weil da habe ich ja nicht so viel mit zu tun.
Das ist je nachdem, wie man das anschließt. Ich glaube, es war so, dass eine Spule war ein Tiefpass. Weil, ich habe mir das immer so gemerkt, dass wenn ich eine Spule ganz normal anschließe, dann fließt ja der Strom einfach durch.
Ja.
Aber wenn ich jetzt eben großen, also Wechselstrom habe mit hoher Frequenz, dann habe ich da diese Induktivität.
Ja.
Und die hindert den. Und je höher dann die Frequenz wird, desto
mehr wird es behindert.
Weniger Strom fließt durch.
Ja.
Und deswegen war das ein Tiefpass.
Mhm.
Und das andere gab es noch mit dem Kondensator, da war das andersrum.
Ah ja.
Das ist dann ein Hochpass.
Hochpass, hohe Frequenzen, ja, da
genau.
Fließt mehr, genau. Ja, ja, ja.
Und ein Bandpass, denke ich mal, wird irgendwie eine Kombination aus den beiden sein.
Vermutlich.
Aber das weiß ich nicht.
Hm.
Ich kann dir aber sagen, wie man das digital baut.
Wie baut man das digital?
Das habe ich vor kurzem versucht. Und zwar hast du da ja die verschiedenen Samples. Also wir haben da diese Abtastrate mit diesen 44.100 Werten pro Sekunde.
Ja.
Und da kann man einfach einen gleitenden Durchschnitt nehmen zum Beispiel, dass man irgendwie die letzten 5 Samples nimmt, also die letzten 5 Werte, und da dann den Durchschnitt darüber berechnet.
Ja.
Und dann sind wir dann ein Tiefpass.
Sind wir dann wieder bei sowas Ähnlichem wie,
genau, wie mit dem Bild,
was vorhin gemacht haben. Machen wir irgendwie, wenn man irgendwie, ja, da jetzt auch einen Tiefpassfilter haben will, also Details in dem Bild würden dann weniger stark hervorkommen, sprich es wird verunschärft. Es sieht unscharf aus.
Danach. Also die Kanten werden eben
verschwimmt. Genau, Kanten verschwimmen.
Mhm.
Da macht man halt dann eher einen Durchschnitt. Wenn Karten verstärken will, dann wird halt eine Seite stark gewichtet, die andere weniger. Das wird bei solchen Signalen dann auch gehen. Frage ist, was dann dabei rauskommt.
Ja,
ja gut. Irgendwas mit höheren Frequenzen. Ja, und auch da ist, ja, wenn du sagst, gleitender Durchschnitt, ich meine, das ist dann halt kein zweidimensionales Signal, sondern also mit so zweidimensionales Pixelbild, sondern man nimmt sich da eine Reihe raus und stellt sich das als Samples
und über die dann.
Vor und dann kann man das Gleiche machen, bloß dass man halt nur so ein paar Werte eben nimmt und das Gleiche macht.
Wobei analog läuft das eben irgendwie anders.
Ja.
Eben durch diese Spulen dann mit diesem komplexen Widerstand oder den Kondensatoren.
Ja.
Aber ich denke, die werden da auch noch sich irgendwas überlegt haben, um das zu stabilisieren, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also ich denke, da ist viel so Geheimes.
Ja, klar, also es wird natürlich viel drin sein. Und ich denke, wenn man dazu jetzt im Internet mal eine Suche veranstalten würde, dann gibt es da bestimmt auch viel zur Geschichte und wie so die ersten aussahen oder wie man eventuell selber...
Diese großen Schränke, diese ersten.
Wenn man sich eventuell selber sowas bauen kann, gibt es da bestimmt ganz viel, aber das soll jetzt gar nicht unser Thema sein. So viel Zeit hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht. Da jetzt,
so viel wüsste ich auch dazu gar nicht.
Ja gut, dann können wir uns dann vielleicht noch jemanden dazu suchen, der sowas schon gemacht hat. Aber weiß nicht, vielleicht kommt ja dann noch irgendwann mal so eine Sendung. Heute werden wir da auf jeden Fall nicht mehr dazukommen, aus den verschiedenen Gründen. Was mich aber noch interessiert, du hast heute zu mir schon mehrfach gesagt, als wir uns vorher mal getroffen haben, du musst noch einen Sinus bauen, was hat das damit auf sich?
Ich habe überlegt, dass ich vielleicht noch irgendwie einen Sinus zeigen könnte, weil wenn wir über die Filter reden, dann kommt ja meistens so die Frage auf irgendwie, ja, wie ist denn das eigentlich, was sind jetzt hohe Frequenzen und niedrige Frequenzen, weil ich spiele jetzt ja irgendwie ein C und C sind ja so und so viel Hertz.
Ja.
Und naja, deswegen habe ich gedacht, mache ich den lieber mal, weil ich brauche den vielleicht und ich habe den hier nicht so schnell. Deswegen habe ich vorher noch schnell einen zusammenprogrammiert.
Okay, wie hast du das gemacht?
Ich habe das in Pure Data gemacht.
Pure Data?
Das ist eine Programmiersprache für eigentlich genau solche Sachen. Ich baue da auch sonst meine ganzen Instrumente darin für meine experimentelle Musik.
Brauchst du irgendwie Platz für einen Laptop oder geht das
so? Ach, das geht so, danke. Okay. Ja, und bei dem Filter ist es eben so, dass wir dieses komplexe Signal haben, was eben eine Summe ist aus ganz, ganz, ganz vielen Sinussen.
Ja.
Deswegen habe ich gedacht, zeige ich vielleicht noch einen einzelnen Sinus.
Okay, das ist jetzt hier, also du Programmiersprache in dem Fall heißt, du, man klickt die zusammen, ja, oder?
Also es ist eine grafische Programmiersprache. Wo man dann eben eigentlich auch diesen Signalfluss so ein bisschen sieht.
Und da ist ja auch so ein Oszillator drin mit 440 Hertz,
sehe genau. Ich jetzt. Das ist jetzt eben einfach ein Sinus. Okay. Das ist der Standard-Oszillator von Pure Data.
Wollen wir das hier über deine Laptop-Lautsprecher abspielen oder willst du es einstecken?
Ich glaube, ich versuchen einzustecken.
Das müsste ja gehen, wenn wir das da einfach
rausstecken. Ja, Achtung, das knackt jetzt vielleicht
kurz. Das tut es nicht, weil wir... Es knackt halt, weil das auf dem Tisch steht und das übers Mikro aufgenommen wird. Ja. Aber es ist nicht dieses Instrument-Ausschalt-Knacken, weil der Eingang ist ja gerade abgeschaltet.
Ja.
Den schalte ich jetzt ein, damit wir auch den Sinus bei 440 Hertz hören. Oder auch nicht hören.
Oder auch nicht hören.
Eigentlich sollte man den hören.
Ah, das kann sein, dass es mit meiner Soundkarte zu tun hat. Ja, probieren wir nochmal.
Probieren wir nochmal, okay. Einfach nochmal umschalten.
Ja.
Ja, okay,
das, genau, das war jetzt ein Sinus.
Ja, alles klar, das gefällt sehr unserem laut, Aufnahmegerät gut.
Aber vielleicht wird er noch leiser. Oder hat es übersteuert, dann kann ich ihn noch mal leiser machen.
Also es hat rot geblinkt, aber der Balken mit dem Ausschlag sah okay aus. Vielleicht machen wir es nochmal, probieren wir es nochmal mit leiser
zur leiseren Sicherheit. Geben zur Sicherheit.
Genau. Okay, dann mache ich mal.
Ja. Ja, du hast jetzt schon viel besser, der Klang nicht übersteuert.
Ja, du hast jetzt nur die Amplitude verändert, oder?
Ja, genau. Oder also ich habe hier noch geworden. So eine Multiplikation eingebaut,
okay.
Die das dann eben in der Zahl zwischen 0 und 1 multipliziert.
Ja.
Und 1 war zu laut, das hat übersteuert und jetzt bin ich irgendwie bei der Hälfte etwa.
Okay, das war 440 Hertz, also so ein dunkles...
Also ein A.
Ja, so ein relativ tiefes A, einigermaßen tiefes, ja. A.
Also das,
das A. Das A. Das A. Das ist das Kammerton.
Genau, ja.
Kammerton A. Ja, genau. Das ist so ein... Und vorhin hatten wir zum... Wollen wir zum Vergleich nochmal so eine Sägezahn oder irgendwas anderes. Einfach, dass man nochmal den direkten Vergleich hat, wie jetzt so verschiedene Wellenformen sich da auswirken.
Also der Sägezahn sind eben einfach ganz, ganz, ganz viele von denen.
Ganz, ganz, ganz viele.
Ganz, ganz, ganz viele.
Ich schalte mal um.
Ja.
Und da hört man schon, das ist nicht mehr so sauber. Also, ja. So, ja. Wobei irgendwie der Sinus jetzt nicht unbedingt ein wirklich angenehmer Ton
ist. Nein, gar nicht.
Obwohl es ja eigentlich ein ganz reiner Ton ist. Mhm. Ja, also der ist halt nur eine Welle, die geht halt gleichmäßig hoch und runter. Aber klingt halt nicht so, also es ist angenehm, weil... Ja, wir es halt einfach wahrscheinlich nicht gewöhnt sind.
Ich denke, es ist halt auch
ein ausgelegt sind.
Völlig unnatürlicher
Töne. Ja, ja. Alles, was wir erzeugen, hat ja mehr als eine Frequenz.
Genau, das hat ja irgendwelche Oberschwingungen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie eine Saite habe von einer Gitarre, ja, dann schwingt es eben auch vom Doppelten der Frequenz und das Dreifache, ja, und sowas. Und ein Sinus ist eben sehr, sehr kalt eigentlich.
Mhm.
Und ja, nicht so fröhlich.
Ja. Okay.
Okay.
Super. Wollen wir noch über irgendwas reden oder sind wir schon am Ende?
Ich glaube, wir sind am Ende.
Das ist okay.
Wenn du natürlich noch irgendwelche Fragen hast, oder?
Okay. Ich weiß leider keine Fragen ein und wir können jetzt auch nicht den Chat befragen oder so, weil wir gerade kein Chat oder Telefon haben.
Es ruft auch niemand an.
Komisch, weiß doch irgendwie niemand, dass wir gerade da sind. Aber ja, dann würde ich sagen, packen wir zusammen.
Ja.
Schluss für heute.
Dann vielen Dank.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast,
gerne,
uns das zu erklären, mir das zu erklären. Das Thema Synthesizer. Das war die heutige Def Radio Sendung. Und ja, Ich bin übrigens Matu. Danke Henning, dass du da warst. Haben nicht mehr groß viel zu sagen. Sagen wir einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal.